Revolution und Begeisterung. Wörter, die ich persönlich bis vor 2 Jahren niemals in den Kontext mit Qualitätsmanagement gebracht hätte. Aber es sind genau die Wörter oder die Werte, wofür mein heutiger Gast steht. Peter Auer. Peter ist Qualitätsleiter bei Bora und Gründer von Power Consulting. Peter denkt Qualitätsmanagement komplett neu. Er findet mutige und, wie ich sagen würde, auch revolutionäre Wege, wie QM im volatilen Umfeld pragmatisch und sinnvoll aufgebaut und gelebt werden kann. Statt der verstaubten ISO 9001, TS oder VDA-Normen macht er QM attraktiv und er begeistert. Mit lebendigen Visionen, richtig viel Drive und indem er den Mensch in den Mittelpunkt stellt. Hallo Peter, schön, dass du da bist.
Hi Sabine, ich freue mich, heute bei dir sein zu dürfen und es geht mir gut und ich freue mich vor allem auf die Themen, die wir heute besprechen.
Ich mich tatsächlich auch, weil für uns zwei ist es quasi wie so ein kleiner Rückblick für die letzten 2 Jahre, was alles passiert ist. Genau. Und es ist umso schöner, wenn wir über die Ergebnisse heute sprechen können. Vielleicht so ein paar Worte am Anfang zu dir. Was machst du bei Bora und was ist Bora eigentlich?
Genau, Bora steht aus meiner Sicht für Innovation und Qualität im Lebensraum Küche. Viele kennen Bora aus dem Radsport, Sponsor von einem sehr erfolgreichen, ich glaube aktuell dem erfolgreichsten deutschen Radteam, aber natürlich auch für die Downdraft-Geräte, für die Dunstabzüge nach unten, wo Bora 2007 auf den Markt gegangen ist. Damals 2007 gegründet waren es ein paar Mitarbeiter, die an diesen Geräten gearbeitet haben. 2013 waren es dann schon 70 Mitarbeiter. 2018, das war mein Start, bei Bora waren es 180 Mitarbeiter und heute sind es über den Daumen knapp 700 Mitarbeiter. Mittlerweile nicht nur Downdraft-Geräte, sondern auch Flexbacköfen. Und ich kann mir vorstellen, zu dem Zeitpunkt, wo der Podcast ausgespielt wird, ist vielleicht die nächste Überraschung schon irgendwo im Feld draußen. Ja, 2018 hat sich Bora dann entschieden, auch ein professionelles Qualitätsmanagementsystem aufzuziehen. Bis dahin hat man das natürlich nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Es war dann aber auch der Bedarf da, das wirklich zu professionalisieren, weil natürlich irgendwann auf diesem Markt die Internationalisierung ansteht. Und damals wurde ich in diesem Auftrag, ein Qualitätsmanagement zu begründen, zu Bora geholt. Und das hat nicht bedeutet oder bedeutet nicht, dass ich im gemachten Nest drinnen gesessen bin und das System aufrechterhalte, sondern dass ich für den Aufbau und die Entwicklung des globalen Qualitätsmanagements für Bora hier hingeholt wurde. Ja, in dieser Rolle bin ich in erster Linie Entwickler und Visionär. Also geht um den Aufbau von Teams, Aufbau von Strukturen, natürlich das Entwickeln von Strategien, Ableiten von Zielen, bin als Leader dann auch für das Führen, Begeistern und das Empowerment der Mitarbeiter sehr stark verantwortlich, was aus meiner Sicht eines der Kernfunktionen ist. Und zum Schluss noch Motivator und Sinnstifter, sowie auch Fachexperte, wo man immer wieder neue Aufgabenfelder kennen muss. Man muss ja wachsam sein in solchen volatilen Umfelden. Und genau, das ist meine Aufgabe und meine Rolle seit 6 Jahren.
Es ist ja, ich kenne ja dich mittlerweile auch schon ein bisschen länger und Bora auch. Und es ist eine super spannende Geschichte eigentlich, was passiert ist, wie schnell ihr gewachsen seid mit der brutalen Wachstumsraten fürs Gesamtunternehmen. Ja. Und auch für Qualitätsmanagement, als du, glaube ich, zu Bora bist, ihr wart zu zweit, richtig, Peter, allein im Qualitätsmanagement?
Korrekt.
Und heute seid ihr insgesamt?
Es sind 20 Mitarbeiter jetzt direkt im Qualitätsmanagement und natürlich viele Mitarbeiter, die fachlich in anderen Abteilungen auch liegen, mit denen wir stark zusammenarbeiten.
Da, also wenn man schon sieht, vielleicht der ein oder andere Zuhörer, der sich auch mit identifizieren kann, mit einem sehr dynamischen Umfeld, ja. Mit sehr viel Veränderung über die wenigen Jahre, mit spannenden Produkten, mit emotionalen Produkten vor allem auch und einfach dem starken Wachstum, das ja schon die ein oder andere Hürde so mit sich bringt. Die Hürde war tatsächlich auch heute so ein bisschen der Titel für den Podcast. Das Lied, der ist Englisch. Wer es hört, ist eine Mischung aus Bayerisch und aus dem Stubaital. Da kommt der Peter nämlich her. Das ist halt unser Dialekt. Genau. Aber das Problem war so ein Ticken, dass ich mich echt schwer getan habe, diesen Titel irgendwie auf Deutsch umzumünzen. Da bietet die englische Sprache halt einfach echt mehr Chancen. So als Hintergrund vielleicht, der Titel, der kommt noch nicht irgendwo her, sondern der Peter macht zu dem Thema auch einen richtig, richtig guten Vortrag. Ein paar Infos dazu gibt es am Ende auch noch, aber genau darüber sprechen wir heute auch. Und es ist auch das Ziel, from good to great, a bold way to build a successful QM system in a highly volatile environment. Und ich finde, yes, das trifft so gut und keine deutsche Besetzung trifft so gut. Und der eine oder andere, der mal QM hört, so ging es mir früher auch, das war ganz viel mit Langeweile und Normen verbunden und immer vielleicht auch so ein bisschen unnütz statt viel Wertschöpfung. Wenn mich kennt, ich komme aus der Produktion, da ist dann manchmal so ein Ticken, so ein Spannungsfeld zwischen Produktion und Qualität. Ja. Aber Peter, mit dir habe ich gelernt, dass Qualitätsmanagement anders geht.
Das freut mich.
Was bedeutet für dich Qualitätsmanagement denn?
Qualitätsmanagement bedeutet für mich jetzt mal im Unternehmenskontext ganz wichtig, dass das Qualitätsmanagement ist ein Dienstleister, immer aus meiner Sicht im Unternehmen, der das Unternehmen befähigt, Qualität zu machen. Auch ganz zu Beginn meiner professionellen Karriere, sage ich mal, war ich im Automotive-Umfeld und mir war dieses Qualitätsmanagement, so Sabine, wie du es auch beschreibst, in der Produktion, das waren so enge Flanken, da wo man immer sich bewegen hat müssen, man hat nicht drüber hinausschauen dürfen. Und jetzt kann ich sagen, damals waren wir so eine Einheit, die durch das Unternehmen gewandert sind und gesagt haben, wir sind das Qualitätsmanagement und ihr müsst das jetzt so machen. Aber es ist extrem wichtig, das Qualitätsmanagement ist ein Dienstleister, der das Unternehmen befähigt, Qualität zu machen, sondern das muss das ganze Unternehmen, muss sich dafür entscheiden und nicht die eine Abteilung, die Qualität macht. Ja, aus diesem Grund sehe ich das Qualitätsmanagement ganz stark als eines der drei Standbeine im magischen Dreieck. Im Projektmanagement kennt man das, Zeit, Qualität, Kosten, um das sich ja sehr viel dreht und welches auch die Weichen stellt für Erfolg oder Niederlagen in einer Geschäftswelt. Denn es möchte ja gut ausbalanciert sein und da Qualität ein Standbein davon ist, sehe ich es als sehr relevant in Unternehmen an. Es muss natürlich richtig dosiert sein. Oft, wenn so Qualitätler durch das Unternehmen spazieren, dann haben sie nur so diese Qualitätsbrille auf und vergessen aber, dass es auch noch den Zeitfaktor gibt und den Kostenfaktor. Und das möchte gut ausbalanciert sein. Und dann kann das Qualitätsmanagement am Unternehmen wirklich sehr stark verhelfen zu großartigen Leistungen.
Was waren für dich so die Haupttreiber bei Bora, wo du sagst, okay, das können wir mit also deswegen ist Qualitätsmanagement bei Bora einfach so unglaublich wichtig und können wir helfen als Dienstleister fürs Unternehmen?
Ja, Bora, in dem Sektor, wo sich Bora bewegt, das sind ja Premium-Produkte. Das macht sich dann natürlich auch irgendwo mal an der Geldbörse beim Kunden spürbar. Und speziell, wenn man im Premium-Sektor Produkte und Dienstleistungen am Markt anbietet, dann ist Qualität natürlich auch ein Steckenpferd. Ich sage jetzt mal, wenn man jetzt irgendeine Billigware kauft und die ist mal nach einem Jahr kaputt, okay, da denkt man sich nicht viel dabei. Aber natürlich speziell in dem Sektor, wo Bora sich bewegt im Markt draußen, im Premium-Sektor, da ist natürlich enorm wichtig, dass die Produkte den Qualitätsanforderungen dann auch entsprechen, die sich der Kunde erwartet. Und nicht nur die Produkte, sondern auch die Dienstleistungen, wenn man da davon spricht. Es hat mal ein Kunde ein Problem draußen im Feld, das darf ja mal passieren auch. Unternehmen muss ja auch lernen aus den Fehlern, dann will aber wenigstens auch eine Premium-Dienstleistung erwartet werden können. Und da ist natürlich das Qualitätsmanagement in so einem Unternehmen enorm wichtig und vor allem auch sehr attraktiv aus meiner Sicht, das dann zu führen und darin zu arbeiten, weil man da halt auch gehört wird in so einem Unternehmen.
Ich finde es ganz spannend, weil bei Bora mit einem Premium-Hersteller liegt zu nahe. Wobei man natürlich auch sagen muss, auch wenn es kein Produkt ist für den Endkunden, ist das Thema Qualität natürlich ein absoluter Kosten- und Effizienzfaktor. Ne? Wir werden es später sehen, wir werden auch ein bisschen über das klassische Lean-Management sprechen. Auch das klingt oft zu alt, aber auch das kann man ganz pragmatisch leben, finde ich, wie es macht. Und das Thema Essentialismus, auch so ein kleiner Teaser vorweg, was ich super spannend finde, was nachher noch so unser Thema sein wird. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, was ist Qualitätsmanagement einfach eigentlich? Ja, das sind gar nicht die Normen, sondern es ist halt einfach auch eine Mentalität, ein Mindset, wie man an das Ganze rangeht.
Genau.
Was würdest du sagen, machst du anders oder machst du mit deinem Team anders im Qualitätsmanagement, als es so der Industriestandard oder das, was wir zwar hier auch aus Automotive kennen, was da so Standard ist, was macht ihr anders?
Ja, ich folge nicht strikt der Norm, wenn ich das so sagen darf. Ich habe eben im Laufe meiner Karriere nicht nur Automotive-Standard kennenlernen können, sondern auch in der Medizintechnik war ich längere Zeit in der Industrialisierung der Produkte tätig, natürlich auch ISO 9001 als absolute Grundlage und ich folge eben nicht strikt einer Norm, sondern bediene mich der sinnvollen Werkzeuge aus den diversen Normen und modifiziere diese so, dass sie den Herausforderungen am besten standhalten. Das heißt, ich habe natürlich auch den Freiraum aus verschiedenen, ich muss zum Beispiel sagen, aus der Medizintechnik finde ich die Industrialisierungswerkzeuge viel, viel besser, möchte ich sagen, oder sinnvoller in der Anwendung, wie aus dem Automotive teilweise, jetzt zum Beispiel für die Produkte, mit denen ich halt arbeite. Und dann kann ich natürlich einen Mix schaffen. Ich ziehe aus allen Dingen das Beste raus, lege das mal als Grundlage hin und frage mich dabei immer, was davon macht Sinn und welchen Wert hat es denn für den Kunden? Weil in den Normen drinnen ist es ja oft so, man muss irgendwie strikt diesen Normen dann folgen und irgendwann hinterfragt auch gar keiner mehr, welchen Sinn hat es. Und da ist es für mich extrem wichtig, immer wieder zu hinterfragen, macht es Sinn, warum macht es Sinn und vor allem, welchen Wert hat es denn für den Kunden, weil der bezahlt es schlussendlich auch. Und der zweite Faktor, neben dem, dass ich mich nicht strikt an eine Norm halte, ist, dass ich kreativen Spielraum in der Gestaltung der Methoden lasse. Also ich arbeite die ja nicht zu 100% dann aus, ich identifiziere die mehr und ich habe dann auch Mitarbeiter, die das Ganze dann in die Umsetzung bringen. Und um solche Methoden bestmöglich zu Ergebnissen auch zu führen, ist es wichtig, auch die Mitarbeiter frei gestalten lassen da drinnen. Da ist Diversität der Mitarbeiter so ein Schlagwort. Jeder Mitarbeiter bringt einen verschiedenen Background mit und wenn man den frei in seinem Wirken lässt, und wir haben nur gute Mitarbeiter im Qualitätsmanagement, sonst hätte man sie nicht beschäftigt, dann kommt da zum Schluss ein Mix an Methoden raus, der nicht eindeutig aus dem Lehrbuch ist, aber bestmöglich auf das Umfeld, in dem wir arbeiten, angepasst mit Top-Ergebnissen.
Also das Spannende, ne? Wenn ich an QM denke, denke ich an ganz was anderes. Da denke ich null an Kreativität, da denke ich null an Gestaltungsspielraum. Und ich glaube, das ist das, warum QM oft so ein, auch bei Unternehmens, also wenn ich so gucke, bei Geschäftsführern ist QM oft so ein Thema, bringt keinen Mehrwert, keine Wertschöpfung. Dabei ist es genau eigentlich anders, was wir auch in den letzten 2 Jahren bei euch gesehen haben, dass es einen riesen Mehrwert fürs Unternehmen schafft, sowohl was Qualität, aber auch was den Kostenfaktor und auch die Zeitschiene anbelangt. Also es zahlt da ganzheitlich ein. Und spannend ist eben, dass man Qualität immer gerade mit Normen und eher so dieses Umsetzen und lieber zu viel herangeht, als auch da gilt, weniger ist mehr. Wir kommen so ein Ticken zu deinem Vortrag zurück, weil zumindest orientieren wir uns da an der Agenda, weil ich die Themen so super gut finde. Und bei dem Thema From Good to Great geht es ja auch darum, oder deine Agenda sind auch, oder startet mit den 3 Schlüsseln zum Erfolg. Was sind aus deiner Sicht die 3 Schlüssel zum Erfolg, um so ein Qualitätsmanagement im Unternehmen richtig gut aufzubauen?
Ja, das aus meiner Sicht ist es ganz, ganz wichtig, eine Vision entstehen zu lassen. Und das hat ja schon mal viel mit Kreativität zu tun. Denn nur wenn man eine Vision hat, dann kann man auch Mitarbeiter dafür begeistern, das Unternehmen dafür begeistern, einen Sinn dahinter zu stellen. Diese Vision will dann natürlich auch in die Praxis umgesetzt werden. Das ist immer so ein schwammiges Wort, Vision. Das ist irgendwie für mich immer so ein bisschen, wie wenn ein bisschen ein Nebelschleier davor wäre. Man braucht dann natürlich Strategien zum Umsetzen, aber die Vision, möchte ich mal nennen, ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist natürlich, man hat ja nicht ewig Zeit, gell? Man kann eine riesen Vision haben und wir haben einen großen Auftrag zu verantworten, sage ich mal, in meiner Funktion auch seit ein paar Jahren. Und ich kann nicht sagen, ja, in 20 Jahren ist das QM dann mal so, dass es effektiv ist, sondern man muss ja am Zahn der Zeit bleiben, man muss das effizient umsetzen. Und da ist ganz stark diese, gibt es Methoden, auf die werden wir dann noch zurückkommen, um Dinge effizient und schlank umzusetzen. Denn es soll auch nicht überdimensioniert sein, weil es kostet wieder nur Geld. Und der dritte Punkt ist natürlich ganz klar, für mich der wichtigste Punkt. Deshalb habe ich ihn auch ganz am Ende meines Vortrags angesiedelt, weil es ist immer das, was dann stark hängen bleibt. Auch der Mensch im Mittelpunkt, also die wichtigste Ressource im ganzen Konstrukt. Und da geht es ganz stark darum, wie kann man ein hochperformantes Team aufbauen. Und hochperformant bedeutet nicht, dass das Team sich nur abrackert. Sondern wie bekommt man auch die Eigenmotivation ins Team rein und wie schafft man es am besten, dass am Ende des Tages ein Mitarbeiter mit mindestens gleich viel Energie rausgeht, wie er in der Früh reingekommen ist und trotzdem sehr gute Arbeit geleistet hat.
Es ist so total spannend, weil wahrscheinlich die meisten, wenn wir jetzt warten aufs Qualitätsmanagement, hätten wir jetzt vielleicht was viel Pragmatischeres, also nicht pragmatischer, aber was viel mehr an dem Qualitätsmanagement orientierten, als was dann doch so ein Ticken, also philosophisch möchte ich es nicht nennen, aber es ist schon deutlich größer gedacht. Und es ist ganz spannend, weil es war wirklich ja deine Agenda in den letzten Jahren. Und es ist auch nicht irgendwo hergezogen und schlau dahergeredet, sondern es ist genauso, wie du es auch wirklich angepackt hast. Und es ist so spannend. Und das ist jetzt so schön beschrieben. Peter, darf ich das Wording kurz nochmal nennen, weil ich finde, das für den Hörer, wenn man weiß, was so deine Agenda-Punkte waren, Englisch trifft es einfach doch nochmal besser.
Sehr gerne.
Das ist genannt The Value of Uniqueness. Wenn wir auch gleich einsteigen dazu. Als ersten Punkt, das war das Thema mit Visionen zu generieren und auch zu leben. Dann der zweite Punkt, das ist einfach auch so viel besser im Englischen, done is better than perfect. Ne? Also dieser Pragmatismus und dieser wirklich Fokus auf das, was wesentlich ist und nicht einfach eine Norm erfüllen der Norm wegen, sondern sich wirklich zu fragen, warum tue ich hier was und was ist wirklich wertschöpfend und sinnstiftend. Und dann einfach Focus on the human being, wirklich den Menschen einfach in den Mittelpunkt zu stellen und das Beste aus jedem Einzelnen rauszuholen, sowohl für den Menschen als auch fürs Unternehmen. Und ich würde gerne mit dir in das erste Thema einsteigen, in das Thema der Einzigartigkeit, in das Thema der Visionen. Wie bist du da vorgegangen? Was sind für dich da die wichtigsten Schritte?
Genau, ich finde, dass es, um so große Vorhaben erfolgreich zu machen, also wo der Zeithorizont von vornherein schon mal auf ein paar Jahren liegt, bis man das Ziel dann im Endeffekt wirklich komplett erreicht hat, ist es sehr wichtig, dass man sich in der effektiven Zone befindet. Vielleicht hat es der ein oder andere schon mal gehört, wird auch oft als Sweet Spot bezeichnet. Und das heißt ganz einfach, dass man selbst auch in der Lage ist, diese Vision zu entwickeln und umzusetzen. Und es gibt da, wenn man meinen Vortrag mal irgendwo vielleicht sieht, es gibt da vier so Kreise und in der Mitte, wo sich diese Kreise schneiden, befindet sich quasi der Sweet Spot. Ich möchte diese vier Kreise gerne nur in zwei Kreisen beschreiben und da geht es einmal darum, was braucht das Unternehmen? Also was ist ganz klar die Strategie des Unternehmens? Aus dieser Strategie muss ich natürlich ableiten, was die Strategie für mein Qualitätsmanagement ist. Natürlich ganz was anderes, wenn ich keine Dienstleistung verkaufe, wie wenn ich eine Dienstleistung verkaufe. Also der Inhalt der Strategie leitet sich mal ganz stark aus der Unternehmensstrategie ab. Natürlich nur für den eigenen Scope. Ich verantworte jetzt das Qualitätsmanagement und dann leite ich keine Strategien für einen Operationsbereich ab, beziehungsweise für eine Logistikabteilung, sondern nur die qualitätsrelevanten Strategien. Also die ersten zwei Kreise fassen sich zusammen aus, was braucht das Unternehmen und im Prinzip, was ist meine Aufgabe da dabei, in dem Fall das Qualitätsmanagement. Und jetzt gibt es die anderen zwei Kreise, die beschäftigen sich mit den Fragen, was will ich erreichen und worin bin ich gut. Und für mich ist es ein sehr, sehr wichtiges Themenfeld, weil da muss ich mich mal mit der Frage beschäftigen, wer bin ich denn als Mensch? Und jetzt ist das vielleicht im ersten Moment gar nicht so schlüssig. Wie kommt denn jetzt der da dazu, sich mit sich als Mensch zu beschäftigen, wenn ein QM-System aufbauen soll? Aber ich habe die Erfahrung gemacht, Sabine, du hast mich da auch sehr stark unterstützt und hingeleitet. Wie komme ich denn auf mein Wertegefüge? Ich muss mal wissen, was ich als Mensch selber will, woher mein inneres Kind kommt, wer mein inneres Kind ist. Weil irgendwie muss es doch bei so einer großen Aufgabe auch wichtig sein, dass das auch dem entspricht, dem Wertegefüge, das ich als Mensch vertrete. Sonst kann ich da nicht so lange durchziehen. Sonst kann man mal was ein Jahr machen oder 2 Jahre machen oder 3 Jahre. Aber in dieser Vision, die das Unternehmen hat, die Strategie, die das Unternehmen hat und diese Strategie, die ich dann ableite, was über Jahre umgesetzt werden soll, die muss auch meinen persönlichen Charakter mit beinhalten dürfen, sonst kann ich mich nicht damit identifizieren. Und es gibt viele Bücher, viel Literatur über das Ganze. Im Endeffekt, nachdem wir zwei da recht viel an dem gearbeitet haben, ist bei mir mein Wertegefüge mit einem Ranking von 1 bis 5 dargestanden. Und das sind dann so Dinge wie Abenteuer, Revolution und so weiter zu finden, auch die Chancen und Schwierigkeiten, die sich daraus ergeben aus diesen Werten. Und es war für mich enorm hilfreich. Ich bin sehr stark der Meinung, dass neben dieser Strategie, die auf das Unternehmen natürlich passen muss, auch das Wertegefüge dieser Person, die das Ganze hauptverantwortet, aber im besten Fall auch alle anderen Personen, die da mitarbeiten, übereinstimmt, dass quasi die Strategie mit der Person übereinstimmt. Und deshalb muss die Strategie einen Teil des Charakters der Personen, die in dieser arbeiten, widerlegen.
Ich finde es ganz spannend, weil es ist wirklich was, was man im ersten Moment überhaupt nicht miteinander bringt. Ne? Was will jetzt der PM
Genau.
mit seiner persönlichen Weiterentwicklung und was hat das eigentlich mit dem QM zu tun? Aber es ist auch was, was ich sehe das ja auch bei mehreren Entwicklungen und wenn man selber einfach in seinem Sweet Spot positioniert ist, ja, und genau das tut, wo man auch seine Stärke entfalten kann, was aus seinen Werten entspricht und gleichzeitig dann noch den maximalen Mehrwert fürs Unternehmen bringen kann, ja, und damit auch wirklich ja, Wertschöpfung generieren kann, dann ist es natürlich das Optimale, um auch wirklich so richtig seine PS auf die Straße zu bekommen. Und ich muss sagen, natürlich, du bist für mich Qualitätsmanagement. Ja, das ist tatsächlich so bei Bora, das passt einfach richtig gut, gerade mit Qualitätsmanagement auch anders leben. Deswegen habe ich am Anfang, das war auch so ein bisschen Teaser auf deine Werte, das Thema Mut, Revolution und Begeisterung. Und das
Ja.
ist genau das, wie du auch Qualitätsmanagement lebst. Und ich finde es so ganz spannend, ja, dass man auch da zu gestalten, halt Chancen hat. Ja? Wenn man sagen, wenn jemand sich nicht mit sich selber beschäftigt, der hätte ein Qualitätsmanagement ganz anders aufgebaut. Aber in dem Fall, wo du sagst, es stimmt mit dir und mit deiner persönlichen Vision und deinen Zielen einfach überein, ist da eine ganz andere intrinsische Motivation dabei. Und
Genau.
man muss auch sagen, die Umsetzung, und das wird jeder kennen, der eine große Vision hat und dann eine Strategie davon ableitet, es läuft halt nicht immer alles nur rosarot, ja? Sondern so ein
Nein.
Weg. Der kann schon auch mal steinig und holprig und anstrengend werden. Und je besser die halt übereinander passen, ne, deine persönliche Vision mit der Unternehmensvision, umso stärker ist man einfach auch emotional involviert und so stärker kämpft man auch dafür. Und dementsprechend fantastischer sind auch einfach die Ergebnisse.
Ja, ich kann mich da an ein Schaubild erinnern, was ich selbst mal auf einem Vortrag gesehen habe. Da war auf einem Flipchart auf der linken Seite so ein Männchen und das hat auf die rechte Seite des Flipcharts geblickt und da war eine kleine Vision. Das war so eine kleine Kugel dann, ein kleines Ziel. Und dann hat man so gesehen, ja, es kommen doch immer wieder ein paar Stolpersteine. Das ist halt mal so im Leben. Das muss man dann nur wissen, wie man es nimmt. Und dann sind wir auf diesem Weg. Jeden Tag kommt ein kleiner Stolperstein und irgendwann ist dieses kleine Ziel, diese kleine Vision auf der rechten Seite dann dieses Flipcharts für dieses Männchen nicht mehr ersichtlich gewesen. Und die Aussage, und hinter der stehe ich auch sehr stark, ist, dass es sehr wichtig ist, eine große Vision zu haben. Die Vision muss groß sein, damit dann kleine Stolpersteine nicht ausmachen und nicht den Weg blockieren. Ich kann das oder möchte es immer gern mit dem Krafttraining vergleichen. Ich mache seit 20 Jahren viel Training und ich mache das eigentlich deswegen, weil mir das so gut gefällt, kleine Wiederholungen zu machen und irgendwann dann mal auf ein Ziel hinzuarbeiten. Und wenn man sich da so vornimmt, dass man einmal in der Woche ein Training macht, dann ist es natürlich schnell so, dass genau an diesem Tag, ja, ruft ein Spätzle an und sagt, gehen wir heute Abend mal ein Bier trinken oder hat irgendwelche anderen Verpflichtungen und schon, schwupps, ist dieser Tag dann anders verplant. Wenn man sich aber vornimmt, einen stählernen Körper zu haben, dann wird man sich eine Strategie zurechtlegen, wo man weiß, man trainiert nicht einmal in der Woche. Und dann beugt man diesen Themen, weil man weiß dann, es können Unregelmäßigkeiten auftreten, Stolpersteine quasi. Und dann legt man sich direkt in der Strategie schon fest, wie man mit solchen Dingen, Unregelmäßigkeiten, Stolpersteinen umgeht. Und während also die Vision einerseits das Ziel vorgibt, finde ich, dass es vor allem dann auch das Wertegefüge an sich ist, was einem die Ausdauer mitgibt, um auch bis zum Schluss durchzuziehen. Und da muss man einen guten Plan natürlich haben.
Ich finde es ganz spannend. Ne? Das ist halt um diese persönliche Bindung mit den persönlichen Werten und den persönlichen Zielen, die macht so eine Vision halt auch einfach größer. Ne? Also wenn
Ja.
man nicht keine emotionale Bindung an das Unternehmen hat und an die Idee selber und es einfach nur macht, was in der Stellenbeschreibung steht oder weil man dafür mal eingestellt worden ist und dann wird die nie so groß. Ja? Das ist auch ganz, ganz so der Klassiker, wenn du auf einer Position bist, die eigentlich gar nicht so perfekt A zu deinen Werten und auch nicht zu deinen Stärken passt. Dann wird es halt einfach am Ende nicht so der Riesenerfolg werden, wie wenn es sich halt einfach ineinander fügt. Jetzt ist da irgendwo diese Vision, Peter. Und
Ja.
du hast schon vor ein paar Minuten gesagt, das ist manchmal so ein bisschen was Nebulöses und wenig greifbar. Also ja, sie ist irgendwie antreibend und motivierend, aber mit der Vision allein passiert ja meistens noch gar nichts.
Nein, genau. Die liegt dann ein bisschen hinterm Nebel. Und diese Vision, die entsteht meistens ganz stark im Kopf von einem selbst, meistens von dem, der dann auch vorangeht. Und jetzt muss man das irgendwie übersetzen, so dass die anderen auch wissen, was meint denn der überhaupt damit und vor allem, was macht denn das für einen Sinn? Und während die Vision also ganz klar diesen Nordstern abbildet, muss man aufzeigen, wie kann denn ein Weg dahin sein, um diese Vision in die Realität, in die Wirklichkeit umzusetzen. Da ist ein guter Plan wichtig. Und es gibt da viele Methoden, wie man sowas machen kann. Man spricht von Strategiearbeit. Ich habe mich damals auf dein Anraten hin, du hast mir das Tool an die Hand gegeben. Mit dem arbeite ich jetzt seit 2,5 Jahren circa. Und während es am Anfang für mich ein bisschen kompliziert gewirkt hat, ist es dann, wenn man es mal anwendet, doch eine sehr, sehr gute Grundlage und übersichtliche Grundlage. Und zwar ist dies die Methodik des Hoshin Kanri. Wer das schon mal gehört hat, möchte jetzt nicht zu tief in diese Wissenschaft runtersteigen. Da braucht man doch dann ein bisschen Zeit, wenn man sich damit beschäftigen will. Aber im Prinzip ist Hoshin Kanri zum Schluss eine riesen Excel-Liste, ein riesen Excel-Blatt, so ist es zumindest bei mir, mit 4 Quadranten. Und da ist ganz oben am Nordquadranten sind diese strategischen Ziele aufgeführt. Was muss ich denn machen, um die Vision in die Realität zu übersetzen? Das kann dann sein, ein Beschwerdemanagement zu installieren, wenn wir im Qualitätskontext reden. Das kann sein, ein Zuverlässigkeitsmanagement zu installieren. Das kann sein, ein Auditmanagement zu installieren und so weiter. Also sehr hoher Flugebene noch. Dann geht es darum, im zweiten Schritt abzuleiten, wie mache ich denn jetzt ein Audit-Management? Was bedeutet denn das eigentlich? Was ist mein Zielzustand eines Audit-Managements? Und hierzu ist es dann so, dass man auf dem Westquadranten diese Zielzustände definiert. Da steht dann drinnen, bei Audit-Management bedeutet für mich ein internes Audit-Management, ein externes Audit-Management. Das bedeutet vielleicht Lieferantenqualifikation, Potenzialanalysen und so weiter. Ich möchte jetzt nicht mit zu viel Qualitäts Fachbegriffen um mich werfen, weil es kann man, glaube ich, in jedem Bereich eines Unternehmens verwenden, diese Methodik. Ja, jetzt haben wir dann irgendwo mal die strategischen Ziele mit einem Scope von 4 Jahren festgelegt in diesem Nordquadranten, im Westquadranten, Entschuldigung, im Südquadranten haben wir dann festgelegt, was sind denn diese Zielzustände? Und jetzt ist es auch noch schwer greifbar. Wenn man mit Leuten, mit Menschen zusammenarbeitet, dann ist es wichtig, kürzere Ziele auch zu setzen, weil es schwierig ist für die Leute auf Dinge hinzuarbeiten, die 3 oder 4 Jahre in der Zukunft liegen. Da geht die Motivation dann auch oft verloren. Und deshalb ist es wichtig, im Westquadranten die Jahresziele festzulegen, vielleicht sogar Halbjahresziele. Das muss man ein bisschen anpassen. Es kommt immer auf die Strategie an, wie groß diese ist. Aber es ist dann sehr wichtig zu sagen, gut, Auditmanagement, ich will ein globales Auditmanagement entwickeln. Und dann definiere ich irgendwo den Zielzustand und dann ist aber wichtig zu sagen, was will ich denn nach einem halben Jahr erreicht haben? Und das wird dann auch greifbar, nicht nur greifbar für die Geschäftsführung, sondern auch greifbar für die Mitarbeiter, die daran arbeiten. Ja, und schlussendlich ist natürlich noch wichtig, nicht nur im Qualitätsmanagement, aber vor allem da muss man mit gutem Beispiel vorangehen, Kennzahlen festzulegen, die sind dann im Ostquadranten. Und da fragt man sich natürlich ganz stark, was sind die Schlüsselwerte für die Erfolgsmessung, anhand welcher Messgrößen kann man den Zielerreichungsgrad auch bestimmen. Und Kennzahlen steuern auch das Verhalten der Belegschaft. Ja, das darf man nicht vergessen. Das ist auch ein gutes Tool, um die Mitarbeiter nicht zu kontrollieren, sondern um den Mitarbeitern auch die Möglichkeit ge zu geben, anhand der Kennzahlen zu wissen, ob sie noch in die richtige Richtung laufen, weil zumindest bei mir ist es so, dass die Mitarbeiter diese Maßnahmen bzw. diese Strategien auch eigenverantwortlich ausführen. Und da ist es natürlich auch wichtig, die richtigen Kennzahlen an die Hand zu geben, damit auch der Mitarbeiter eine faire Chance hat, das Ganze gut umzusetzen.
Das ist eigentlich ganz spannend. Und wer es nicht kennt, für den klingt das vielleicht so ein bisschen komplex. Ist es am Anfang, also ist es vielleicht das erste Mal, dann finde ich, ist es die übersichtlichste Art und Weise,
Ja.
dieser Matrix zu arbeiten, weil am Ende passiert ja nichts anderes, als dass du von einer großen, hoffentlich wirklich großen Vision, je nachdem, wo du jetzt auch aufgehangen bist im Unternehmen, das erstmal auf deinen Bereich runterbrichst und sich alles um diese Vision dreht, du dann erstmal langfristige Ziele ableitest. mit dem, je nachdem, wie volatil das Umfeld ist, mit einem Horizont von 3 bis 5 Jahren und dann wirklich sagst, okay, das wollen wir da erreichen, dann ist die Frage, was müssen wir dieses Jahr schon dafür tun, was wollen wir erreichen, die Ziele und was sind dann konkrete Maßnahmen und wie können wir messen am Ende die KPIs, dass diese Maßnahmen auch erfolgreich sind.
Genau.
Was ich so schön finde immer, man kann es dann, diese Matrix in unterschiedliche Richtungen lesen, aber am Ende weiß immer jeder Einzelne, was dann mit seiner kleinen Aufgabe, die er im Team macht, eigentlich sein Beitrag zur Gesamtvision im Unternehmen ist. Und genauso wieder andersrum. Und das macht es, finde ich, so super attraktiv, mit dieser Methodik zu arbeiten. Das war jetzt ein bisschen der erste Schlüssel zum Erfolg, Peter. Das ganze Thema Vision und das Ganze runterzubrechen auf konkrete, greifbare Maßnahmen. Das zweite große Thema, und du weißt, es ist auch so ein bisschen mein Steckenpferd, wo ich finde, da ist so viel Potenzial, das werden wir auf der Straße lassen, ist done is better than perfect.
Jo.
Jo, genau. Du hast da ja für dich zwei große, ich würde mal sagen, tatsächlich Theorien, die ja eigentlich da drin stecken,
ja,
für dich zusammengepackt. Ich finde es ganz spannend, weil irgendwie sind sie ja doch gar nicht so unterschiedlich, sie kommen nur aus einer anderen Zeit.
Ja.
Ich persönlich finde, der Kern ist dasselbe, mit ein bisschen anderer Perspektive und einer anderen Historie. Spannungsbogen aufbauen. Was sind für dich die zwei Theorien, die so super wichtig sind, um dieses Thema Done is Better Than Perfect auch wirklich mal zu leben?
Ich mache es schnell. Essentialismus und das Lean-Prinzip. Ganz einfach aus dem Hintergrund, ich bin natürlich auch drauf gekommen, große Vision, große Ziele, große Maßnahmen. Man braucht einige Leute, um das umzusetzen, aber jetzt eben, wir müssen auch diesen Zeit- und Kostenfaktor natürlich berücksichtigen. Und es ist einfach wichtig zu wissen, wie breit und wie tief man in diese Methoden auch reingeht. Weil ich kann auditieren oder ich kann ein Beschwerdemanagement installieren oder ein Beschwerdemanagement installieren. Das ist ganz stark abhängig davon, wie breit und wie tief ich das Ganze mache. Und ich möchte mal mit dem Essentialismus starten. Der eine oder andere kennt vielleicht dieses Schaubild. Man kann seine Energie für verschiedene Aufgaben in alle Richtungen immer projizieren und am Ende vom Jahr ist man dann in jeder Aufgabe einen Millimeter weitergekommen. Oder man kann wirklich sagen, ich richte meinen Fokus ausschließlich auf das Wichtigste, was heute zu tun ist. Oder was in den nächsten Monaten vielleicht zu tun ist. Und dann wird man merken, dass man nicht überall einen Millimeter weiterkommt, sondern dann kommt man in der gleichen Zeit zu den wirklich wichtigen Dingen richtig, richtig viel weiter. Und die Grundtheorie vom Essentialismus besagt ja quasi weniger, aber besser. Erledigt ist besser als perfekt. Dass man keine Zeit mit unwesentlichen Dingen verbringt, dass man auch schafft, einen Abschluss zu finden. Und das ist auch ganz interessant, vor allem in diesem Qualitätsgenre. In Tirol sagt man I-Tüpfel-Scheißer. Und immer wenn ich das irgendwo, ich war letzte Woche in Frankfurt und dann habe ich das Wort auch verwendet und bin ich dann belehrt geworden, dass es da auch nettere Ausdrücke dafür gibt, aber speziell im Qualitätsgenre ist es ja so, jeder will immer alles perfekt machen und das spielt sich einfach nicht. Es ist wichtig zu wissen, wo Schluss ist. Wann gehe ich nicht mehr weiter in eine Methode rein, weil es einfach nichts mehr bringt, beziehungsweise die letzten 80%, nur mehr 20% der Wirkung rückspielen. Ja, im produktbezogenen Kontext bedeutet Essentialismus natürlich, was ist das minimal realisierbare Produkt und das einfachstmögliche Produkt und im Prozesskontext heißt es ganz einfach, was ist der kleinste Fortschritt für die wesentliche Aufgabe, die ich zu bewerkstelligen habe. Und wenn man diese Theorie konsequent verfolgt, dann wird man merken, es gibt nicht 2 oder 3 oder 4 Prio-Themen, sondern es gibt nur ein Prio-1-Thema und an dem arbeiten wir jetzt alle. Und dann schauen wir, dass wir da innerhalb von kurzer Zeit einen großen, großen Sprung machen. Und da ist es natürlich auch so, es ist auch für mich ein Tool, was wichtig ist, um den Mitarbeitern ein attraktives Arbeitsumfeld bieten zu können, denn es ist sehr unbefriedigend für Mitarbeiter, wenn sie an 15 Dingen arbeiten und am Ende vom Jahr nichts richtig geschafft haben, weil ihnen eigentlich die Zeit fehlt, 1, 2, 3 Sachen richtig, richtig gut zu machen und hebt dann auch die Zufriedenheit der Mitarbeiter.
Ich finde das so ein spannendes Thema, weil da viele gar nicht dran denken, ne? Also das Thema ist ein Lösungsfokus auf das Wesentliche, aber es hat ganz viel mit Zufriedenheit zu tun. Weil ich finde, du nimmst es eigentlich, wenn du abends heimgehst und fragst dich eigentlich, boah, ich habe jetzt heute, keine Ahnung, 10 Stunden runtergerissen und habe aber eigentlich gar nichts Richtiges geschafft. Das ist ein super unbefriedigendes Gefühl. Und das ist auch das, was auf Dauer irgendwie krank macht. Stattdessen zu sagen, hey, ich packe hier an. Vielleicht sind das so gar nicht die 10 Stunden, sondern vielleicht auch wieder die 8 Stunden, weil ich es halt dann auch schaffe, weil ich dieses ganze Unnütze währenddessen einfach wegstreiche. Ist halt ein ganz anderes Gefühl, oder? Wenn du da abends reingehst. Ist auch ganz spannend. Das ist auch ganz oft ein Grund, warum Menschen irgendwie Unternehmen verlassen, wenn sie das
Genau.
Gefühl haben, mit ihrer Arbeitsleistung nicht einen wirklichen Mehrwert stiften zu können. Und das Spannende ist ja, du hast es auf Qualitätsmanagement-Methoden auch bezogen. Das gilt natürlich auf die Methodik, aber das setzt ja schon, das hat eine ganze, das ist ein ganzes Mindset-Thema, ist ein kulturelles Thema. Da geht es ja schon los, ja, im Selbstmanagement. Welche Termine nimmt man wahr? Welche Termine nimmt man nicht wahr? Was ist überhaupt ein Termin? Braucht man den? Welche Abstimmungen sind notwendig? Welche sind nicht notwendig? Welche Dokumentation ist notwendig? Und wir sprechen jetzt für die ganze Zeit über Qualitätsmanagement. Aber wenn man mal ehrlich ist, diese ganze Folge von diesem Podcast, es ist total egal, ob das Qualitätsmanagement ist oder irgendeine andere Abteilung oder auch ein ganzes Unternehmen. Die Themen, die funktionieren genauso. Und so ist es auch mit dem Thema Essentialismus.
Genau.
Und das klingt so trivial, finde ich, ja? Fokus auf das Wesentliche. Aber in der Umsetzung ist es eine knallharte Nummer.
Ja, man muss sehr viel Zeit damit verbringen, damit man irgendwann mal sich so richtig reinfühlen kann und die richtigen Entscheidungen dann auch trifft. Das ist nicht was, was man jetzt aus dem Lehrbuch von heute auf morgen lernt, sondern das bedarf einiger Zeit, um sein Denken in diese Richtung zu lenken.
Ist ein ganz wichtiges Wort gesagt, Entscheidungen treffen. Das bringt
Ja.
der Essentialismus nämlich auch mit sich. Und das
Ja.
ist auch gar nicht so leicht, wenn ich mich dafür entscheide, mich zu fokussieren, bedeutet immer, dass ich ganz viele Entscheidungen gegen andere Themen treffen muss. Ja? Dass ich
Ja.
Nein sagen muss zu vielen anderen Themen, dass
Ja.
ich auch Rückgrat haben muss, wirklich nur die Themen umzusetzen, die der Vision beitragen. Und das ist eigentlich tatsächlich das Schwierige, diese Entscheidung für sich selber zu treffen, fürs Unternehmen zu treffen und die dann auch tatsächlich umzusetzen.
Vor allem aus diesem Grund auch sehr schwierig, weil sich damit andere Leute dann vor den Kopf gestoßen fühlen. Denn es kommen ja den ganzen Tag Leute und sagen, hey, mach mir mal das, hilf mir mal da. Und man muss dann auch sein Team und sich selbst abgrenzen und sagen, das hat bei mir jetzt keine Priorität, ich kann das jetzt nicht machen. Und man hat ja also zumindest ist es in dem Arbeitsumfeld, wo ich bin, Gott sei Dank so, dass man da sehr auf Augenhöhe miteinander arbeitet. Und es ist dann für Leute, als wir das eingeführt haben, beziehungsweise als ich diese Haltung angenommen habe, diese essentialistische, habe ich schon gemerkt, dass sich manche Leute dann vor den Kopf gestoßen fühlen. Manche davon sagen aber jetzt, ich verstehe, was du gemacht hast, und ich mache das jetzt auch so, weil es erleichtert mir den Tag.
Ja, es ist auch tatsächlich gar nicht so einfach. Ha? Also das ist
Ja.
schon, braucht dann auch das Feingefühl zu sagen, wann setze ich es richtig durch, wann nicht. Und auch diese Entscheidung auch zu treffen, was ist essentiell und was ist nicht essentiell.
Genau.
Die zweite Theorie, die ja jetzt schon wieder näher am Qualitätsmanagement
Ja.
ist,
Ja.
und so ein bisschen retro würde ich ja fast schon sagen, es ist das Thema Lean. Ja? Lean Management, haben die viele schon mal gehört. Jeder, der irgendwie was studiert hat, ist da bestimmt mit BWL oder was auch immer mal schnell drüber gekommen oder Produktion oder Entwicklung. Jetzt haben wir ganz viele andere Methoden, die viel cooler sind. Aber Lean Management, auch wenn es so ein bisschen oldschool ist, ist trotzdem ziemlich cool, wie ich finde.
Ich auch.
Weil die Essenz ist immer noch genauso gültig heute wie vor x Jahren.
Ja.
Was ist für dich Lean Management?
Während sich der Essentialismus damit beschäftigt, wie tief und wie ich was mache, fragt man bei Lean, das schalte ich gerne vor, fragt man sich beim Lean-Prinzip, was mache ich denn überhaupt? Gibt im Lean-Management im Prinzip 4 wesentliche Schritte, um eine Lean-Kultur entstehen zu lassen. Im ersten Schritt findet mal die Prozessidentifikation statt und die Prozessbeschreibung. Das heißt, ich frage mich mal, welche Prozesse haben wir denn überhaupt, an welchen wir arbeiten oder mit welchen Prozessen arbeiten wir denn überhaupt? Im zweiten Schritt, der wesentlichste Schritt, ist die Frage, wer ist mein Kunde und was ist der Wert für meinen Kunden bei diesem Prozess? Eben, wenn man wieder nach Lehrbuch vorgeht und FMEA nach VDA-Standard durchführt, ja, puh, dann weiß ich nicht, ob auch in der Automotive für jeden Kunden das Vollpaket immer das Richtige ist. Aber es ist dann ganz wichtig zu fragen, warum mache ich FMEA und was ist der Wert für meinen Kunden? Ist es wirklich nötig, dass ich 3 Vorbereitungsrunden durchführe? Oder hat der Kunde überhaupt keinen Mehrwert von Vorbereitungsrunde Nummer 2 und Nummer 3? Das heißt, erster Schritt Prozessidentifikation, zweiter Schritt Kunde identifizieren und im dritten und vierten Prozessschritt geht es dann darum zu schauen, was bringt denn meinem Kunden am Ende gar nichts, wo schaffe ich denn gar keinen Mehrwert mit meinen Methoden und die gehören dann mal raus. Das wird dann überhaupt nicht mehr gemacht, wenn es keinen Mehrwert für den Kunden bringt. Und das, was dann noch übrig ist, da ist ein Teil dabei, den man sehr gut standardisieren kann. Wiederkehrende Vorgänge können standardisiert werden durch Standardformblätter, durch irgendwelche Computersysteme, die einem das Leben dann auch erleichtern. Und ja, dann bleibt eigentlich nur mehr zum Schluss die Prozessoptimierung über. Das heißt, ich nehme mal raus, was dem Kunden nichts bringt. Ich standardisiere, was es zu standardisieren gibt und der Rest, der übrig bleibt, diesen Prozess, den optimiere ich dann und dann stehe ich eigentlich schon ganz gut da und es hat sich aus meiner Sicht sehr bewährt, immer wieder mal in regelmäßigen Abständen die Prozesse neu zu beleuchten, die Vorgehensweisen, passen die noch in mein Marktumfeld, passen die noch auf meine Kunden, denn das Environment verändert sich ja dauernd und dann kann man auch mit gutem Gewissen als Qualitäter sagen, ja, das kostet nicht nur Geld, sondern wir fokussieren uns wirklich auf die wesentlichen Punkte und das bringt dann auch was.
Ein ganz spannender Punkt, ja, weil Qualität kostet immer erstmal Geld, das ist auch der erste
Ja.
Gedanke, spart aber halt auch richtig angewendet richtig viel. Wenn wir es beim Lean Management bleiben, der Ursprung von Lean Management ist ja eigentlich mal aus der Produktion, Produktionsprozesse effizienter, schlanker, so ein Buzzword auch zu gestalten,
Ja.
Verschwendungen in dem Produktionsprozess zu vermeiden. Und was aus der Produktion kommt, gibt es dann auch fürs Büro, aber es gilt halt einfach generell. Ja, diese Unterscheidung, was du
Ja.
gesagt hast, zwischen wertschöpfenden Aktivitäten und nicht wertschöpfenden Aktivitäten oder wertschaffenden, immer im Hinblick auf meinen Kunden. Ja. Und es ist egal, wo man im Unternehmen ist, am Ende ist der Kunde, der zahlt. Ja.
Genau.
Und da ist die Frage, was ist dafür wichtig und wie kommen wir so effizient wie möglich an das Ziel? Wie vermeiden wir Verschwendung? Verschwendung kann ja vieles sein, ne? Verschwendete Zeit, verschwendete Mehrarbeit durch Fehler, durch Doppelarbeit, durch fehlende, durch schlechte Schnittstellen und so weiter. Und dann zu sagen, okay, wenn wir wissen, was ist wertschöpfend, nicht wertschöpfend, einfach mal das nicht wertschöpfende sein lassen und das, was wertschöpfend ist, so effizient wie möglich zu gestalten. Eigentlich ein total uralter Schuh und ich finde, wenn man so drüber spricht, eigentlich so total logisch. Spannend aber, dass man es eigentlich gerade im Büroumfeld super
Ja,
selten macht.
voll. Genau. Ich bin ja auch aus dem produzierenden Unternehmen gekommen. Von daher war mir Lean bekannt. Und für mich war es dann auch keine Frage, dass man das auch in die organisatorischen Betriebsabläufe mit einfließen lassen kann. Glaube, ich bin auch nicht der Einzige, der das macht, sondern das spricht sich schon länger rum. Aber speziell diese Kombination Essentialismus und Lean stellen für mich aus heutiger Sicht am Standpunkt meiner Arbeit eine gute Kombination da, um effizient zu sein und vor allem, mit dem habe ich am Anfang überhaupt nicht gerechnet. Mir ging es nämlich auch um diesen wirtschaftlichen Gedanken, dass das für das Unternehmen natürlich effizient ist. Aber was ich halt auch im Lean-Prinzip stark gemerkt habe, es macht auch wiederum die Mitarbeiter zufriedener. Weil für die Mitarbeiter ist es auch blöd, immer wieder die gleichen Dinge zu tun, wo sie nicht wissen, was bringt denn das für einen Mehrwert? Und auch das hebt wieder das Selbstwertgefühl, wenn der Chef erlaubt quasi zu sagen, was macht aus deiner Sicht keinen Sinn, dann streich's weg. Mach nicht zwei, drei Vorbereitungsrunden, wenn du sagst, dass die erste schon gut ist, nur weil es irgendwo in der Norm drinnen steht. Und natürlich kann man sich das nicht immer aussuchen, speziell wenn man irgendwo einer Zertifizierung unterliegt. Aber Lean und Essentialismus, mit dem hätte ich anfangs nicht gerechnet, steigert enorm die Zufriedenheit der Mitarbeiter. Und die sind ja dann schlussendlich das Wichtigste im ganzen Konstrukt.
Ich fand das so spannend. Ne? Ich kann mich noch erinnern, Peter, wir haben den Workshop vorbereitet für dein
Ja.
Büro, das Thema Lean Management. Weil wir machen uns noch Gedanken, wie können wir es, bringen wir es gut an den Mann, um
Genau.
einfach auch zu begeistern. Und wir saßen da drin und dann ist genau das Gegenteil passiert. Wahrscheinlich auch, weil das Intro ziemlich gut war, aber dass die Begeisterung und das Commitment super hoch waren, weil das ist nicht, man packt damit genau das an, wo man sonst immer so drüber schimpft. Also wenn
Ja.
Mitarbeiter schimpfen und meckern, was alles nicht funktioniert, feel free, genau der Freifahrtschein, die Themen über das Thema, über das Buzzword Lean Management anzupacken und sie einfach nicht mehr zu machen. Und nicht immer alles noch standardisierter und noch mehr detaillierter, sondern halt einfach mal weglassen.
Einfach mal weglassen.
Und jetzt sind wir schon mit dem Thema Zufriedenheit und Mitarbeiter. Und das ist ja auch für dich die dritte Säule. Das ist das Thema Focus on the Human Being, also den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Ist für dich ja der dritte große Schritt und dadurch auch ein High-Performance-Team oder ein hochperformantes Team zu entwickeln. Was bedeutet das für dich?
Es bedeutet für mich, dass wenn ich jetzt das mal anhand vom Fußball vergleichen darf, man kann die besten Fußballer der Welt auf einen Platz stellen und das heißt nicht, dass sie das Spiel gegen irgendeine x-beliebige Mannschaft gewinnen werden, sondern es muss ein Team entstehen. Da gibt es dieses Wort des hochperformanten Teams. Ich habe auch schon mal Leute getroffen, die dann gemeint haben, das heißt, man geißelt da seine Mitarbeiter und das heißt, man schindet die quasi so und presst die letzte Energie raus. Aber ein hochperformantes Team bedeutet, dass man ein Team formt und das passiert natürlich nicht mit der Peitsche, auch nicht mit Zuckerbrot und Peitsche, sondern es ist dann sehr wichtig, eine klare Zielausrichtung dem Team mitzugeben. Das heißt eben angefangen von einer klaren Vision, von klaren Strategien, auch zu erklären, was ist der Sinn dahinter, warum machen wir denn das überhaupt? Es ist sehr wichtig, im Team sehr klare Rollen und Verantwortlichkeiten zu definieren. Jeder muss ganz genau wissen, was sein Playfield ist, was er darf und was er nicht darf, damit im Team keine Unruhen herrschen. Sonst bewegt sich mal der eine, man kriegt, also ich denke, jeder, der die wertvolle Aufgabe hat, Menschen zu führen, kriegt dann mal mit, dass da auch Unruhen im Team sind. Hey, der eine pusht mir da in meinen Bereich rein. Deshalb ist es ganz wichtig, auch diese Rollen und Verantwortlichkeiten ganz klar zu definieren, sonst funktioniert es nicht. Kultur und Klima stellen natürlich die Grundlage einer Wohlfühlatmosphäre dar. Offene Kommunikation, offene Fehlerkultur und vor allem auch die Bindung über nicht arbeitsbezogene Themen. Ich weiß, das ist ein großes Wort. Ich habe mir viele Gedanken darüber gemacht. Man wird natürlich im Herzen stärker angreifbar, wenn man sich auch über nicht arbeitsbezogene Themen verbindet, wenn man mal vielleicht in der Freizeit mit seinem Team zum Fischen geht oder was auch immer. Aber ich finde trotzdem, dass es die Würze in der Suppe ist, um was Großartiges zu erreichen. Und zum Schluss ist eine sehr starke Führung eine Schlüsselkomponente. Das heißt, ein starker Führer inspiriert die Leute, setzt Stretched Goals, sodass sich die Mitarbeiter auch teilweise mal außerhalb der Komfortzone, aber noch im richtigen Bereich befinden, um zu wachsen. Konflikte gehören zügig gelöst. Man muss richtig und straight kommunizieren, aber vor allem auch das Vertrauen unter den Menschen schaffen. Und für mich als Schlüsselkomponente immer wieder unermüdlich die Vision und die Richtung zu kommunizieren. Immer wieder und wieder. Und wenn man meint, man hat es am Montag die Vision und die Richtung kommuniziert, dann macht man es besser am Dienstag auch nochmal, weil es ist teilweise so schwierig, das Ganze nachzuvollziehen aus der Perspektive von einem Mitarbeiter, der das große Ganze nicht immer vor sich hat. Man verliert allzu schnell den Fokus, vor allem wenn man nicht das Gesamtbild immer vor sich hat. Deshalb in der Führung sehr wichtig, unermüdlich Kommunikation von Vision und Richtung. Ja, starker Führer muss auch noch konsequent sein in dem, was er tut und muss vor allem das tun, was er sagt. Und nebenbei ist das richtige Wissen und auch die nötige Erfahrung natürlich eine Schlüsselkomponente. Und wenn man das alles berücksichtigt, dann glaube ich, ist man schon mal auf einem guten Weg zum hochperformanten Team. Natürlich ist es immer sehr komplex und ich glaube, niemand auf der ganzen Welt kann sagen, dass Führung was ist, was man fehlerfrei durchführen kann. Aber an diesen Punkten orientiere ich mich auf Basis der Erfahrungen, die ich in den letzten Jahren gemacht habe. Und vielleicht ist da in ein, zwei Jahren noch was anderes dabei, was ich halt noch gar nicht weiß, was auch nötig ist.
Ganz spannender Punkt für das, was du auch schon mitsagst, was du da in zwei Jahren weißt. Das Thema, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln, sich da immer zu reflektieren, auch mit Demut an die Sache ranzugehen und sich selbst zu hinterfragen. Das Hinterfragen war eigentlich heute so ein bisschen das Motto auch, oder? Zu hinterfragen, was ist wichtig, was ist nicht wichtig. Zu hinterfragen, warum tun wir hier überhaupt irgendwas? Wer ist eigentlich unser Kunde? Ja. Mein eigenes Verhalten zu hinterfragen. Zu hinterfragen, sitzen hier die richtigen Leute auf den richtigen Positionen, können die da ihre Stärken einsetzen. Optimalerweise ist ja jeder, ne, im Team auf seinem Sweet Spot positioniert. Also dieses Thema Hinterfragen und Reflexion und diese kontinuierliche Veränderung und diesen Kreislauf, den du gerade beschrieben hast, immer wieder zu durchlaufen, macht es natürlich schon zu einem großen Vorhaben, wenn man die große Vision erreichen will. Wenn jetzt jemand ganz am Anfang steht, Peter, und ich hätte mir so überlegt, dich zu fragen, am Anfang als QM-Leiter, aber jetzt am Ende vom Vortrag ist es ja schon fast egal, ob das ein QM ist oder ob das ein Operations ist oder ob das der Einkauf ist oder ob das der Gründer selber ist, ne? Weil ich würde mal sagen, alles, was du heute gesagt hast, das gilt generell einfach, wenn man eine Vision im Geschäftskontext erreichen will, da gilt es einfach immer. Was würdest du sagen, sind die ersten Schritte, die man tun muss, um auch diesen Weg zu gehen?
Ja, für mich ist die chronologische Abfolge eigentlich in jedem, wie du sagst, da ist dann egal, welchen Bereich man verantwortet. Erst muss klar sein, was der Auftrag ist, was will ich damit erreichen, die Frage zu stellen. Dann im zweiten Schritt muss man jeden ins Boot holen. Es muss jeder dahinter stehen im Unternehmen, speziell die relevanten Schnittstellen, aber auch von Geschäftsführung bis unter Anführungszeichen normaler Mitarbeiter. Jeder muss verstehen, um was es da geht. Im dritten Schritt und dahinter stehen vor allem. Im dritten Schritt erst würde ich dann die Strategie zur Umsetzung entwickeln, weil wenn man vorher die Leute abholt, dann erspart man sich das, dass man im Nachhinein drauf kommt, dass die auch gute Inputs gehabt hätten. Dann kann man die Strategie entwickeln auf Basis, also auf den Schultern schon von allen, die man vorher abgeholt hat. Und dann geht es ja um die Umsetzung der Strategie im vierten Schritt und da ist ganz wichtig, immer alle Mitarbeiter, die relevant sind, und da muss man immer zweimal nachdenken, weil oft meint man, okay, da ist jetzt nur der relevant oder der. Aber wenn alle in einem Unternehmen zusammenarbeiten, so verstehe ich Unternehmen, dann ist es auch wichtig, mal über den Tellerrand zu schauen und immer wieder so viel wie möglich Mitarbeiter in das Vorhaben einzubinden. Immer wieder reflektieren, ist man noch auf dem richtigen Weg? Denn nur wenn es alle mittragen, alle relevanten Personen, und man immer wieder kritisch hinterfragt, ob man noch auf dem richtigen Weg ist, dann hat man die Voraussetzungen geschaffen, dass jeder dahinter steht und vor allem auch die Voraussetzungen, dass das nicht ein veraltetes System ist, sondern immer wieder am Zahn der Zeit man bleibt. Und das Ganze kostet ja natürlich immer auch Geld und diese Rechenschaft schuldet man natürlich auch dem Unternehmen, dass man da sich darum kümmert, dass man reflektiert, ist man auf dem richtigen Weg, und dann kann man wieder weitermachen.
Wenn jetzt jemand sich, ich glaube, wir reden schon jetzt eine Stunde bald miteinander, Peter, oder fast, wenn sich jetzt jemand denkt, wow, okay, Qualitätsmanagement ist bei uns im Unternehmen echt ein Thema, aber wir wollen es auch nicht so verstaubt und so ganz klassisch und oldschool, wo wir nur an Prozessen denken, sondern wenn jemand denkt, okay, der Peter, der hat eine Sichtweise auf QM, die ist wirklich anders, der packt das von einer ganz anderen Perspektive an. Was haben die dann für Chancen, mit dir ins Gespräch zu kommen? Oder mit dir zu arbeiten? Oder erzähl mal, du hast ein spannendes neues Projekt in den Startlöchern oder schon gestartet.
Ja, genau. Ich bin jetzt seit knapp 20 Jahren in meinem professionellen Berufsleben und seit 18 Jahren arbeite ich im Qualitätsmanagement. Und es hat sich ergeben, dass ich für diverse Vorträge gebucht wurde, um meine Erfahrungen zu teilen. Und anfangs hätte ich gar nicht so damit gerechnet, aber die Quintessenz des Ganzen war dann, dass Leute auch nach den Vorträgen auf mich zugekommen sind und mich gefragt haben, ob ich ein Unternehmen unterstütze, in einer beratenden Rolle unterstütze, die Befähigung von Qualitätsmanagementsystemen, wie baut man den Strukturen auf, wie kann man den Strategien ableiten und vor allem, wie bekommt man das unter die Leute, und zwar mit einem neuen, modernen, sagen wir mal, ein bisschen cooleren Ansatz, nicht das Ganze verstaubte. Und aus diesem Grund habe ich mein eigenes Unternehmen Power Consulting gegründet, wo ich Leute, die sich dafür interessieren, unterstütze und bei Unternehmen tätig bin, um unter die Arme zu greifen und meine Erfahrungen damit einfließen zu lassen und schlussendlich auch teilweise als Keynote-Speaker für Vorträge gebucht werde.
Ja, wer Interesse hat und wer da gerade jemand sucht, die Keynote kann ich tatsächlich nur wärmstens empfehlen. Ha? Die ist wirklich inspirierend, hat viel gutes Feedback bekommen. Ich kenne sie auch und bin echt schwer begeistert. Wer die Kontaktmöglichkeiten für den Peter, wie du mit dem Peter Kontakt aufnehmen kannst, auch in die Shownotes mit reinpacken. Die letzte Frage, Peter, für heute. Wenn du mal so die letzten 3 Jahre zurückschaust, Was sind für dich in diesen 3 Jahren die drei größten oder das größte Learning gewesen, das du unseren Hörern mitgeben möchtest?
Das eine. Okay, ich versuch ein zweites mit reinzuschmuggeln. Ich
Ja,
glaube,
du
es sind
darfst auch zwei nehmen, Peter. Immerhin.
das größte Learning für mich war, dass man oder ist, dass man mit dem Verstand arbeiten muss, wenn es um Strategien und so weiter geht, aber dass man sich immer vom Herzen lenken lassen muss, in dem, was man tut und wie man es tut. Denn gut wird es nur, wenn man es schafft, die Menschen mit sich zu reißen und in Harmonie zusammenarbeitet, nicht nur mit den Leuten, die einem vielleicht unterstellt sind, sondern in diesem ganzen Arbeitsumfeld. Und ganz klar, man braucht Berater, man muss sich was zeigen lassen, man muss offen sein dafür, nicht, man darf nicht meinen, nur weil ich jetzt eine Head of Quality Position habe, dass ich da im QM der Klügste bin, sondern ich versuche jeden Tag dazu zu lernen und hatte tolle Berater, Sabine, auch dich, über 2 Jahre und das hat mir extrem viel gebracht und dieses offene Ohr, dieses Open Mindset ist enorm wichtig für mich und das Thema mit dem Herzen zu lenken und mit dem Verstand zu denken zum richtigen Zeitpunkt, diese Mischung aus den drei Dingen sind zumindest für mich die wesentlich sind.
Ich finde, es sind zwei richtig gute Punkte. Sind es tatsächlich. Ich finde es auch mit dem Herzen und dem Verstand ganz schön. Peter, wir haben jetzt 1 Stunde uns unterhalten, irgendwie über
Ja.
Qualitätsmanagement, aber eigentlich vor allem ziemlich über die Philosophie, eine Vision zu erreichen und was groß zu machen. Ich möchte mich bedanken für deine Zeit, für deinen tollen Input, Peter. Mir hat es riesig Freude gemacht. Mich würde
Ja.
es auch richtig freuen, wenn wir da noch ein Follow-up machen können für so ein paar andere Themen, die wir die letzten Jahre so gemeinsam angepackt haben. Kann ich mal sagen, Peter, danke, schön, dass du da warst. Ich wünsche dir einen wunderschönen Nachmittag
Ebenso.
und freue mich aufs nächste Mal.
Ich mich auch. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Sehr gern,
Ciao,
Peter.
ciao.
Mach's gut, ciao, ciao.